Herzlich willkommen in Ratibor. Ich lade Sie zu einem Spaziergang durch eine schlesische Stadt ein, deren lange Geschichte und Sehenswürdigkeiten ausgesprochen interessant sind. Wir befinden uns jetzt auf dem Schloss in Ratibor. Verlassen Sie jetzt bitte den Infopoint und gehen Sie nach links. Durch das Tor gelangen wir auf den Schlosshof. Gehen Sie jetzt bitte zur Schlosshofmitte und stellen Sie sich mit dem Gesicht zum Tor. Unsere Wanderung beginnen wir am linken Oderufer. Schon zu Ende des ersten Jahrtausends wusste man die Verteidigungsvorzüge dieser Städte zu schätzen. Das Schloss gehörte damals dem slawischen Stamm der Golensitzen. Vor dem Zutritt schützte das Schloss der breite Fluss. Später wurde diese holz- und irdene Festung zu einem der wichtigsten Schlösser auf dem polnisch-böhmischen Grenzgebiet. Bleiben wir in der Schlosshofmitte stehen. Die Besichtigung von Ratibor fangen wir mit einem außergewöhnlichen Bau an. Mit einem Baudenkmal, auf das jede europäische Stadt stolz sein könnte. Links vom Tor, durch das wir auf den Hof gekommen sind, erhebt sich ein hohes, schmales Gebäude, die Thomas Becket von Canterbury geweihte Kapelle. Thomas Becket von Canterbury war ein englischer Erzbischof und Märtyrer. Das zu Ende des 13. Jahrhunderts erbaute Gebäude wird die Perle der oberschlesischen Gotik genannt. Einst wurden hier die heiligen Reliquien, höchstwahrscheinlich die Überreste des erwähnten Erzbischofs Thomas, verehrt. Beachten Sie bitte die herrlichen gotischen Bauteile. Die Fenster mit charakteristischen spitzen Bögen werden mit dem sogenannten Maßwerk, das heißt steinernen Ornamenten in ihrem oberen Teil, ausgestaltet. Dass wir mit der gotischen Architektur zu tun haben, erkennen wir auch an den die Wände stützenden Böschungen. Begeben wir uns jetzt gemeinsam auf den Marktplatz von Ratibor. Er befindet sich auf der anderen Oderseite. Um dorthin zu gelangen, müssen wir durch das Tor, durch das Sie hierher hereingekommen sind, den Schlosshof verlassen. Verlassen wir jetzt den Schlosshof. Ich warte auf Sie vor dem Schlosstor. Jedes Schloss birgt Geheimnisse und ungelöste Rätsel. Das Schloss in Ratibor bildet hier keine Ausnahme. Sein Geheimnis ist eine mittelalterliche Unterführung unter der Oder. Sie führte vom Schloss bis zum Kloster der Dominikanerinnen im Stadtzentrum. Die Unterführung sollte von Euphemia, der Tochter des Piastenherzogs Przemysław Przemysław, benutzt werden. 1313 ist sie dem Orden der Dominikanerinnen des Heiligen Geistes in Ratibor beigetreten. Wenn Sie durch das Tor gegangen sind, gehen Sie die Straße vorne geradeaus. Sie sollten jetzt an den grünen Schulgebäuden auf der linken Seite vorbeigehen. Rechts gibt es einen Park. Der Weg zum Ratiborer Marktplatz führt über eine sich hinter dem Park befindende Brücke. Gleich kommen wir über die Brücke auf das andere Ufer der Oder. Inzwischen bringe ich Ihnen die Geschichte der Stadt etwas näher. Ratibor war jahrhundertelang eine der wichtigsten Städte, und das nicht nur in Schlesien. Es wurde um diese Stadt oft und erbittert gekämpft. Zum ersten Mal wurde unsere Stadt 1108 erwähnt. Aus der Chronik des Gallus Anonymus erfahren wir, dass damals die Siedlung namens Ratibor von den Rittern des Bolesławs Krzywousti, Boleslaw III. Schiefmund, den Mährern, abgenommen wurde. Der Chronist berichtete: Edle Ritter gingen fort und lieferten sich einen Kampf gegen die Mährer, in dem mehrere würdige Polen fielen. Ihre Gefährten eroberten aber das Schlachtfeld und das Schloss. So wurden die kämpfenden Mährer im Kampf ausgerottet, und diejenigen auf dem Schloss waren, wurden vergriffen, ohne was davon zu wissen. Das Schloss stand hier jedoch nicht nur aus politischen Gründen. Es schützte auch den Übergang über die Oder auf der von Böhmen nach Schlesien und weiter an die Ostsee führenden Handelsstraße. Wir nähern uns jetzt einer belebten Straße. Gehen Sie bitte nach rechts. Wir gehen jetzt Richtung Brücke und weiter auf das andere Flussufer. Kommen wir jedoch zur Geschichte der Stadt zurück. Die Lage des Schlosses an einer fließenden Grenze war günstig für das Kreuzen der Kulturen. Zuerst der polnischen und böhmischen, dann auch der deutschen. Sie bildeten die Vielfältigkeit der Stadt. Zu der Zeit der Piasten stieg die Macht und der Wohlstand Ratibors an. Die Piasten herrschten hier etwa 150 Jahre lang. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts wurde Ratibor zur Hauptstadt eines separaten Herzogtums. Und das dank dem Herzog Mieszko, genannt Langbeinig. Diesen Beinamen erlangte der Herzog aus einem ziemlich belanglosen Grund, er hatte einfach lange Beine. Dem Herzog unterlagen Teschen, damals Teschin, Oppeln, damals Opole, und Beuthen, damals Bitom. Ein Jahr lang war Mieszko sogar der Herzog von Krakau, lateinisch Cracovia. Jetzt sollten wir über die Oder gehen, die 1997 über die Hälfte der Stadt überschwemmte. Stellen Sie sich vor, dass dieser ruhig fließende kleine Fluss, den wir unten sehen, bis zu der Brücke, über die wir gehen, reichte. Nun aber zurück zur Geschichte. Ende des 13. Jahrhunderts trug sich in Ratibor der Abschluss eines großen Streites aus. Geführt wurde er von dem Breslauer Bischof Thomas II. Und Heinrich IV. Probus, dem Krakauer und Breslauer Herzog. Über diese Ereignisse berichtet bildhaft unser Chronist Jan Durgusch, lateinisch Johannes Diogossius Longinus. Im Konflikt handelte es sich natürlich um Geld und Macht. Der von dem Herzog angegriffene Bischof musste auf dem Ratiborer Schloss Zuflucht suchen. Das Heer Heinrichs belagerte erfolglos das Schloss. Schließlich kam es zur Versöhnung der beiden Gegner. Der Bischof Thomas II. Zeigte sich der Stadt für den Schutz dankbar und stiftete die schönste gotische Kapelle Schlesiens. Es ist die Kapelle, die sie auf dem Schloss sehen konnten. Nachdem Sie über die Brücke gegangen sind, gehen Sie bitte die Kurve rechts den Weg entlang. Beachten Sie jetzt bitte das vor Ihnen vorne auf der rechten Seite stehende Denkmal. Es stellt eine schlanke Frauengestalt mit einem Kind auf der Schulter dar. Das Denkmal wurde in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts enthüllt und wurde den schlesischen Müttern gewidmet. Ich möchte Sie daran erinnern, in der Allee, die die Straße entlang führt, zu bleiben. Lassen Sie mich noch einmal zu den historischen Ereignissen zurückkommen. Die Ratiborer Piasten starben in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts aus. Früher anerkannten sie die Oberherrschaft der böhmischen Herrscher und die unmittelbare Macht übergaben sie dem böhmischen Stamm der Premisliden. Die Letzteren sorgten 200 Jahre lang dafür, männliche Erben zu haben. Schließlich verstarb der letzte von ihnen ohne Nachkommen. Die Herrschaft über Ratibor ging zuerst auf die deutschen Hohenzollern über und dann auf die österreichischen Habsburger. Diese verloren sie zugunsten des preußischen Königreiches. Stellen Sie sich jetzt mit dem Rücken zum Denkmal. Vor uns befindet sich der Ring. Es ist der Mostovi-Platz, der Brückenplatz. Ein wenig nach rechts gibt es den Fußgängerweg. Wir begeben uns in seine Richtung. Nachdem wir über die Straße gegangen sind, kommen wir zu einer gepflasterten Gasse. Dort hören Sie die weiteren Anweisungen. Diese Zeit nutze ich, um Sie daran zu erinnern, dass der König von Preußen mit der Zeit zu der Vereinigung der deutschen Gebiete und zur Gründung des Deutschen Reiches führte. Zu Deutschland gehörte Ratibor bis zum Jahre 1945. Gehen Sie jetzt bitte vorsichtig über die Straße. Am Ring gibt es Wegweiser zum Stadtzentrum. Folgen Sie ihnen bitte. Wir sollten uns jetzt in einer gepflasterten Straße befinden. Es ist die Otschanska-Straße, die bis zum Marktplatz führt. Wir gehen geradeaus und unser Wegweiser soll die Spitze des über die Dächer ragenden Turmes sein. Wie es sich bei Geschichteliebhabern gehört, betreten wir die Stadt dort, wo sich einst die Schutzmauer mit dem Otschanska-Tor oder Tor, genannt auch Samkowa, also Schlosstor, befand. Durch das Tor führte der Weg vom Schloss zur Stadt. Es war Zeuge vieler interessanter historischer Ereignisse. Hier begrüßte man oder nahm Abschied von vielen hohen Gästen. Um die Hälfte des 17. Jahrhunderts musste der polnische König Jan Kazimierz, Johann Kasimir, vor dem schwedischen Heer aus Polen flüchten. Auf seiner Reise hielt er sich in Ratibor auf. Ein gutes Dutzend Jahre später empfing die Stadt auf dem Schloss die kaiserliche Tochter Eleonora Maria Josephine, die sich hier auf dem Weg zu ihrer Trauung mit dem König von Polen, Michał Korybut Wisznowiecki, aufhielt. Das Magistrat hatte ein großes Festmahl vor. Gekauft wurden 20 Ochsen, 60 Kälber und 30 Schafböcke. Und? Stellen Sie sich vor, es kam zu keinem Festessen. Der kaiserliche Hof erklärte, dass wegen der Fastenzeit das Fleisch nicht verzehrt werde. Hier eine interessante Einzelheit. Der werte Bräutigam der Erzprinzessin, Michał Korybut, hätte sicherlich nicht auf das Essen verzichtet. Er war nämlich ein furchtbarer Fresssack. 1683 zog durch Ratibor das polnische Heer unter der Führung Johanns III. Sobieski, das zum Entsatz des von Türken belagerten Wiens eilte. Und wir eilen zum Marktplatz. Der ist schon ganz in der Nähe. Unter einem Baum vor uns steht ein Denkmal. Es stellt den Erzbischof Józef Felix Gawlina, den Militärbischof der polnischen Streitkräfte, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs dar. Er war ein tapferer Sohn seiner Heimat. In dem in der Nähe liegenden Szczybnik, Silberkopf geboren, war er Schüler des Ratiborer Gymnasiums. Er ruht samt seinen Soldaten auf dem Monte Cassino-Friedhof in Italien. Wir begeben uns jetzt dagegen in Richtung Kirche. Finden Sie bitte auf der linken Seite das Backsteingebäude des Tempels mit dessen weißer Fassade. Achten Sie bitte auf die von der linken Seite kommenden Autos. Stellen wir uns mitten auf den Weg zwischen die Kirche und das Denkmal, um eine gute Aussicht zu haben. Vor Ihnen die Jakobskirche, St. Jakobikirche. Der Tempel wurde um die Hälfte des 13. Jahrhunderts durch die nach Ratibor gebrachten Dominikaner erbaut. Ursprünglich wurde er in dem schon erwähnten gotischen Stil erbaut. Im Laufe der Jahrhunderte wurde er oftmals umgebaut, deshalb ist die Vorderseite der Kirche neuromanisch, was an den Baustil anknüpft, der der Gotik im Voraus liegt. Beachten Sie bitte die halbkreisförmig fertiggestellten Fenster. Der Tempel beherbergt die wahren Schätze, unter anderem die Gruft der vornehmen Gaschin-Familie, der Stifter einer für ganz Schlesien wichtigen Kirche auf dem Heilige-Anna-Berg. Das Innere der Kirche kann man durch Gitter in der Vorhalle ansehen. Weiter dürfen wir nur während der Gottesdienste gelangen. Stellen Sie sich jetzt mit dem Rücken zur Kirche. Wir kommen jetzt zum Denkmal zurück und dann begeben wir uns Richtung Gasse geradeaus. Der Marktplatz bleibt hinten auf der linken Seite. Bevor wir den nächsten Punkt erreichen, werfen wir einen Blick auf den Ratiborer Marktplatz. Wie er jetzt aussieht, das ist das Ergebnis des nach dem Zweiten Weltkrieg vollbrachten Wiederaufbaus. Ich wiederhole jetzt, wir gehen die Straße geradeaus, der Marktplatz bleibt auf der linken Seite zurück. Die Straße heißt die Chopinstraße. Zurück zum Thema Zweiter Weltkrieg. Er hatte eine enorme Zerstörung der Stadt zur Folge. Fast 85% der Gebäude lagen in Trümmern. Nach dem Krieg bemühte man sich einerseits, die Altstadt zu rekonstruieren, andererseits die polnische Wesensart zu betonen. Auf diese Weise versuchte man, die deutsche Vergangenheit Ratibors zu verwischen. Aus diesem Grund errichtete man auf den Trümmern der alten Mietshäuser neue, oft mit Attiken bekrönte, an die Gebäude Kleinpolens erinnernde Häuser. Die Attiken sind Dachrandverzierungen in Form einer Wand oder eines Turms. Ein solcher Wiederaufbau darf selbstverständlich nicht Rekonstruktion genannt werden, weil das Äußere der neu entstandenen Häuser nichts mit dem der zerstörten Gebäude gemeinsam hatte. In den ersten Nachkriegsjahren erinnerte der Marktplatz an eine riesige Baustelle. Den Marktplatz durchquerte sogar eine Kleinbahnstrecke, mit der die Ziegelsteine von den abgerissenen Häusern transportiert wurden. Das Ergebnis war ein ganz neuer Raum, der nur an manchen Stellen an den Ratiborer Vorkriegsmarktplatz mit einem prachtvollen Rathaus und einem geschlossenen Gebäudekomplex vor der Jakobskirche erinnerte. Wie durch ein Wunder blieb aber eine barocke Mariensäule unversehrt, vielleicht weil zu ihrem Fuß der heilige Marcellus, der Schutzpatron Ratibors, steht. Über die Kreuzung gehen wir geradeaus. Wir folgen weiter der Chopinstraße, die zu der deutschen Zeit Nonnenstraße genannt wurde. Gleich überzeugen Sie sich von der Richtigkeit dieser Bezeichnung. Auf der rechten Seite kommen wir bald an dem Ratiborer Kulturzentrum vorbei. Seinen Sitz hat es in einem prachtvollen, vor 200 Jahren erbauten Bürgerhaus, das in der Zwischenkriegszeit das Hotel Deutsches Haus beherbergte. Das Haus war durch einen vorzüglichen Konzertsaal bekannt. Mit dieser Stätte ist ein wichtiges kulturelles, musikalisches Ereignis verbunden. Hier spielte 1846 der Klaviervirtuose, der ungarische Komponist Franz Liszt. Klar spielte Liszt nicht im Kulturhaus, sondern in dem Gebäude, in dem sich jetzt das Kulturzentrum befindet. Liszt kam nach Ratibor, als er auf seiner Konzerttournee in Niederschlesien war und seinen Freund, den Prinzen Felix von Lichnowsky, in dem in der Nähe gelegenen Krzyżanowice, Kranowitz, besuchte. Der Meister kam nach Ratibor mit einem Zug und spielte hier eigene sowie auch Beethovens, Chopins und Schuberts Werke. Während des Konzerts platzte der Konzertsaal aus den Nähten, obwohl die Eintrittskarten sehr teuer waren. Für nummerierte Sitzplätze musste man 2 Taler, für die Stehplätze 1 Taler bezahlen. Zum Vergleich, ein einwöchiger Lebensunterhalt einer 5-köpfigen Familie betrug damals 3 Taler. Wie es in den Konzerten des dämonischen Liszt vorkam, fielen die Damen in Ohnmacht, während der Rest des Publikums vor Begeisterung tobte. Wir gehen weiter die Chopinstraße geradeaus. Sicherlich sehen Sie schon vorne den Kirchturm. Gehen Sie bitte in seine Richtung. Es ist die ehemalige Klosterkirche der Dominikanerinnen, die Heiliggeistkirche. Der Tempel und das umliegende Kloster wurden in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts erbaut. Die Form der Gebäude blieb seit der Zeit ihrer Entstehung fast unverändert. Gegenwärtig befindet sich hier das Ratiborer Stadtmuseum. Stellen wir uns kurz vor die Gebäudefassade, am besten irgendwo mitten auf den Platz. Der Stifter des Klosters war der fromme Herzog Primislaus. Da er ins Kloster seine Tochter Euphemia einweisen wollte, beschenkte er es reichlich mit Privilegien. Der Tunnel, durch den Euphemia zum Schloss gehen wollte, um ihren Vater zu besuchen, fing irgendwo hier hinter dieser Mauer an. Heute beherbergt die Kirche Ausstellungen des Ratiborer Stadtmuseums. Seine exotische Attraktion ist eine Mumie einer gewissen Jet Amonet Ius Ank. Nach Schlesien brachte sie der Baron Rothschild, er wollte sie seiner Braut schenken. Die Frau fand aber keinen Geschmack an dem Hochzeitsgeschenk, deshalb brachte man die Mumie zuerst ins städtische Gymnasium und später ins Museum. Setzen wir unseren Spaziergang fort, indem wir weiter immer geradeaus gehen, auf der rechten Seite bleibend. An die ehemalige Dominikanerinnenkirche grenzt ein großes Schulgebäude. Es sind die alten Klostergebäude, in denen sich heute eine, die Tradition des am Anfang des 19. Jahrhunderts entstandenen evangelischen Jungengymnasiums, fortsetzende Wirtschaftsschule befindet. Schauen Sie bitte nach vorne. Dort, an der Stelle direkt vor Ihnen, erhob sich einst das große Tor, genannt auch Mikołajska-Tor, Nikolai-Tor, Głubczycka-Tor, Leopschützer-Tor oder Przedmiejska-Tor, Vorstadttor. Es war eines der 3 von mir erwähnten Stadttore. Heute gibt es da statt des Torgebäudes den Freiheitsplatz. Das Tor wurde im 13. Jahrhundert aufgebaut. Hier führte der Weg nach Koźle, Kozel und Głubczycy, Leopschütz, daher seine weiteren Bezeichnungen, und dann nach Opava, Troppau in Böhmen. Das Tor gehörte zu der die Stadt umgebenden Mauer. Abgerissen wurde das Tor vor knapp 200 Jahren. Vom Marktplatz führte zum großen Tor die lange Straße. Es war die Hauptstraße und die längste Straße des alten Ratibors. Erwähnenswert ist, dass bis zum 19. Jahrhundert die meisten Städte recht klein waren. Das mittelalterliche Ratibor zählte nicht mehr als 3000 Einwohner. Es wurde aber für eine regionale Metropole gehalten. Mit der Entwicklung der Industrie nahm die Zahl der Bürger zu. In der Zwischenkriegszeit wohnten hier etwa 50.000 Einwohner, also fast so viele wie heute. Wir kommen jetzt zu der Straßenkreuzung. Hier folgen wir der Gymnasialna-Straße, an der linken Seite verläuft parallel die Dwoga-Straße, die lange Straße. Gehen Sie bitte wieder weiter bis zu einem Platz, in dessen Zentrum in einer kleinen Grünanlage ein riesiger Findling liegt. Bleiben Sie bitte auf dieser Straßenseite auf der Höhe des erwähnten Findlings stehen. Dieser Granitblock stammt aus Skandinavien und wurde in den Ratiborer Talkessel mit einem Gletscher vor mehreren 100.000 Jahren gebracht. Entdeckt wurde er 1929 in einer Sandgrube in Bojanow. 1934 wurde er trotz vieler Tonnen Gewicht an diese Stelle nach Ratibor transportiert. Beachten Sie jetzt bitte die Bürgerhäuser links von der Grünanlage, auf der der Findling liegt. Sie verbinden viele architektonische Stile, sind also eklektisch. Wir sehen uns eines von ihnen, das an der Ecke stehende Haus zum Schwan, etwas länger an. Den Namen verdankt das Haus seiner Verzierung, nämlich der Darstellung eines schönen Schwans. Es geht eine Information um, dass an der Stelle, wo derzeit das aus dem 19. Jahrhundert stammende Haus steht, sich einst das Gebäude des Tempelordens befand. Wie Sie sich sicherlich erinnern können, wurde dieser Ritterorden am Anfang des 12. Jahrhunderts gegründet. Er beschützte die ins Heilige Land kommenden Pilger. Im Laufe der Zeit häufte der Orden viele Schätze an. Da erschienen Könige, die gerne diese Schätze übernehmen wollten. Deshalb klagten sie die Ritter der Sittenlosigkeit und der Teufelsverehrung an. So durften sie die Schätze übernehmen und verbannten die Tempelritter. Gehen wir jetzt bitte zu der Straßenkreuzung zurück. Zu diesem Platz kommen wir mit der linken Abzweigung, es war die Gymnasialner Straße. Jetzt nehmen wir die Parallelstraße, nämlich die Duoga-Straße, Lange Straße. Gehen Sie die Duoga-Straße, Lange Straße entlang. Ich erzähle Ihnen noch einiges von dem Freiheitsplatz. Vor dem Zweiten Weltkrieg war es einer der malerischsten Plätze in Ratibor. Das elegante Aussehen verdankte der Platz Adolf Heinrich Polko. Er war einer der hervorragendsten Ratiborer Bürger des 19. Jahrhunderts. Sein Lebenslauf, der fast auf das ganze Jahrhundert fiel, zeigt uns einen unternehmungslustigen, in seine Stadt verliebten Menschen. Geboren wurde er im schlesischen Kietzsch, Katscher. Im Alter von 21 Jahren gründete er in Ratibor eine Acetylenfabrik und dann einen Spiritus-, Wodka- und Likörbetrieb. Die Firma war in der Stadt bis 1945 tätig. Polko gab sich damit nicht zufrieden, er gründete eine Bank und fing auch an, in der Verwaltungsbehörde zu arbeiten. Auf seine Anregung erbaute man auch das Gaswerk, beleuchtete die Straßen und richtete den ersten Park ein. Wir gelangen jetzt zu einer Stelle, wo die Straße durch ein Gebäude mit Arkaden im Erdgeschoss abgetrennt wird. Gehen Sie jetzt bitte die Promenade rechts von dem Gebäude entlang. Die Duoga-Straße ist jetzt auf dieser Strecke für den Autoverkehr gesperrt. Die Stadt ist bemüht, dass die Stadt wieder zu der Hauptfußgängerzone mit zahlreichen Geschäften, Restaurants, Pubs und Dienstleistungsbetrieben wird. Seitdem es diese Straße gab, hatte sie einen typischen Handelscharakter. Diese Rolle versucht sie auch heute zu erfüllen. In der Vorkriegszeit war die Duoga-Straße, auf Deutsch die Lange Straße, die repräsentativste Straße in Ratibor. Hier pflegte man zu sein. Was das hieß? Selbstverständlich die regelmäßigen Besuche in guten Restaurants, wie zum Beispiel zum Paulaner, heute die Nummer 10, oder zur Mausefalle oder Friedrich Bayers Restaurant. Zu Kaffee und Kuchen ging man jedoch ins Richard-Füllbier-Café. Die Duoga-Straße zu besuchen bedeutete nicht nur, sich auf die Gaststätten zu begrenzen, es wimmelte hier von Geschäften und Dienstleistungsfirmen. Einer großen Beliebtheit erfreute sich beispielsweise das Fotoatelier Foto Helios und die sich auf religiöse Bücher spezialisierende Buchhandlung Soffners. Diese Welt hörte im Jahre 1945 auf zu existieren. In den 50er Jahren, als man nach den Kriegszerstörungen die Stadt wieder aufbaute, versuchte man die Duoga-Straße zu besiedeln. Als jedoch diese Idee nicht in Erfüllung ging, baute man die Gebäude auf der linken Seite wieder zu Handelsgebäuden um. Es machte eine Erhöhung dieses Teils der Straße nötig. Die Promenade wurde also in zwei mit Treppen und Aufstiegen verbundene Teile geteilt. An dieser Stelle möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die heute wahrscheinlich schwer zu glauben ist. Sie betrifft sowohl den Wiederaufbau Warschaus als auch die Geschichte von Ratibor. 1945 war Warschau derart zerstört, dass man es erwog, die zentralen Staatsbehörden nach Łódź zu versetzen. Doch schnell gab man diese Idee auf und im Wiederaufbau der ruinierten Stadt engagierte sich ganz Polen. Die Ziegelsteine für den Wiederaufbau brachte man hauptsächlich von den abgerissenen Häusern Ober- und Niederschlesiens. Es wurde dabei nicht auf den historischen Wert der Bauten geachtet, die zwar zerstört waren, die man aber doch hätte wiederherstellen können. Ohne sich darüber Gedanken zu machen, beseitigte man die Ruinen, sprengte die beschädigten Gebäude. Selbst aus Ratibor schickte man in die Hauptstadt etwa 9 Millionen Ziegelsteine, das heißt, dass unwiederbringlich ungefähr 400 Häuser zerstört wurden. Jetzt nähern wir uns einer kleinen Kreuzung. Vorne sehen Sie eine Steinkugel, die im Sommer durch Wasser umspült wird. Bleiben Sie bitte an der Kugel stehen. Die Kugel, an der wir vorbeigehen, ist der 2008 anlässlich des Jubiläums 900 Jahre Bestehen der Stadt entstandene Brunnen der Nationen. Es ist eine Granitkugel mit markierten Umrissen der Kontinente und der Lage von Ratibor. Im Sommer wird sie von einem Wasserstrahl bewegt. Übrigens planschen im Sommer die Ratiborer Knirpse mit Vorliebe drin. Setzen Sie jetzt bitte den Spaziergang die Dwoga-Straße entlang fort. Unweit befindet sich die Brovana, die Brauereistraße. Ratibor rühmt sich der bis ins Mittelalter reichenden Tradition des Bierbrauens. Die Fürstenbrauerei ist hier seit dem 16. Jahrhundert tätig. Das bedeutet, dass es eine der ältesten Brauereien Polens ist. Auf der rechten Seite sehen wir gleich das Symbol des Informationspoints. Es ist das Zeichen dafür, dass wir uns langsam dem Ende unserer Wanderung nähern. An dieser Stelle endet unser Spaziergang durch Alt-Ratibor. Wir bedanken uns für die gemeinsame Wanderung, die dank dem schlesischen touristischen Informationssystem geschaffen wurde, finanziell unterstützt von dem regionalen Operationsprogramm der schlesischen Woiwodschaft für die Jahre 2007 bis 2013. Wir bitten Sie, das Gerät im Informationspoint auf dem Schloss abzugeben. Um dorthin zu gelangen, sollten Sie zurück zum Marktplatz, den Sie höchstwahrscheinlich vorne sehen kommen. Dann gehen Sie nach links und weiter über den Marktplatz. Auf diese Weise kommen Sie zu der Odzhanska-Straße. Diese führt uns bis zum Ring, den wir heute schon überquerten. Diesmal gehen wir in die andere Richtung. Dann gehen wir über die Brücke, über die Oder. Hinter der Brücke gehen wir nach links und durch den Park erreichen wir das Schloss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserer Stadt.